Wir wohnten dann in dem sogenannten Ausländerblock. In so einer Moskauer Platte wohnte die ganze Welt. Neben uns eine iranische Familie, über uns eine amerikanische und französische und indische. Und unsere Sprache auf der Straße war aber Russisch. Es war den DDR-Bürgern natürlich verboten, Kontakt zum nichtsozialistischen Ausland aufzunehmen. Und es drohte die sofortige Ausreise, aber den Kindern konnte man das natürlich überhaupt nicht verbieten.
Sagt Andrea Pichel, die ich für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts »Was macht die Kunst?« hier treffe. Der Podcast wird von Volkswagen Group Culture unterstützt, so wie der Hamburger Bahnhof in Berlin, an dem Andrea Pichel soeben ihre Ausstellung »Wertewirtschaft« eröffnet hat. Geografisch, unmittelbar neben der ehemaligen Grenze zwischen BRD und DDR und in den Kleihushallen des Museums im direkten Dialog mit Josef Beuys. Beides spielt eine große Rolle in Ihrer Ausstellung. Was macht die Kunst, liebe Frau Pichel? Wie haben Sie auf die Einladung in den Hamburger Bahnhof reagiert?
Ich habe mich natürlich total gefreut über die Einladung und die kam total überraschend für mich, weil eigentlich war die Einladung gekoppelt an ein Kompliment an die Künstlerinnenausstellung, die ich kuratiert habe im Kunstraum Kreuzberg und die war total erfolgreich. Und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt aber nicht die Kontaktbörse für ostdeutsche Künstlerinnen. Und es war per Zoom diese Einladung und ich saß da in Polen, ich hatte dann ein Stipendium in Krzyżowa, in Kreisau, wo der Kreisauer Kreis war und saß ich da in so einem leeren, dunklen Atelier und dann traf ich da damals noch mir fremden Sam Badawi online und der lud mich dann ein und dann konnte ich es gar nicht glauben. Und dann hatte er nach Material gefragt, Bilder und dann habe ich erst mal 2 Wochen nichts gehört oder 10 Tage, nicht mal 2 Wochen und dachte, naja, vielleicht haben die sich ja geirrt. So. Aber dann kam die öffentliche Ankündigung über deren Instagram-Account auch. Und dann auch die Einladung an Sven Beckstätte, das zu kuratieren. Und wir kannten uns ja vorher schon ganz gut und sind jetzt aber über diese Zusammenarbeit wirklich enge Freunde geworden. Und die Zusammenarbeit war wirklich fantastisch. Und das war dann vom ersten Tag an in einem fortwährenden Dialog. Super. Dazu. Auch zu dem Titel, den haben wir natürlich dann auch zusammen besprochen.
Der Titel hat ja auch schon was mit Josef Beuys zu tun, würde ich denken. Oder zumindest ist Josef Beuys ja mit involviert in Ihre Ausstellung.
Der soll ja immer involviert sein in die KünstlerInnen, die dahin eingeladen werden, in die Kleihushalle. Das ging eigentlich ziemlich schnell, dass ich mir klar wurde. Und Sven Beckstätter hat mich dann auch noch mit Material versorgt. Auch einem Artikel von in Texte zur Kunst, deren Chefredakteur er ja damals war. Und da gab es diese Ausstellung von Beuys in den 70er Jahren, die hieß Wirtschaftswerte. Und da hat er Waren des täglichen Bedarfs sich beschafft. Zucker, Linsen, Erbsen, Bohnen, weil er die Verpackung so geil fand und hat die ausgestellt unter dem Titel Wirtschaftswerte. Und dann saß ich da, also eigentlich ziemlich am Anfang noch auf dem Fahrrad zu einem Termin mit Sven und Sam und dachte, nee, Wirtschaftswerte habe ich selber. So kam das dann, dass dann sofort auch Arbeiten klar waren oder eine Methode dafür auch klar war, wie ich dann damit umgehe oder in welche Richtung ich dann recherchiere. Und dann letztlich ist dann die Umkehrung des ökonomischen Prinzips in Wertewirtschaft des Titels.
Wirtschaftswerte heißt es bei Beuys.
Und meine heißt Wertewirtschaft.
Wenn man reinkommt, mir ist zuerst aufgefallen, dass da eine Straßenlaterne steht. Und Sie haben ja überhaupt Dinge gefunden und da hinein transportiert ins Museum, Zäune oder Tore, schmiedeeiserne, in Pastellfarben angestrichene Objekte, die aus dem ja irgendwie Alltagsleben der DDR kamen. Stimmt's?
Genau, das sind alles Dinge, die ich über eBay Kleinanzeigen beschafft habe. Sowohl die Stoffe als auch diese gebrauchten Zäune, die gebrauchten Plattenbautüren und auch in ihrem Zustand belassenen, also total verdreckt und das war mir auch total wichtig. Und genau, und das fängt mit der Laterne an.
Diese riesige Straßenlaterne gab es bei eBay Kleinanzeigen?
Nein, nein, nicht die Laterne. Das ist eine Konstruktion, aber den Laternenkopf.
Ach so, okay.
Das ist ein DDR-Modell und diese ganze Arbeit heißt VEB Leuchtenbau. Und nur dieser Kopf, der ist auch über eBay Kleinanzeigen. Den habe ich da bekommen. Und da dachte ich so, naja, Straßenbahnhaltestelle von Beuys needs light. Also dann.
Ja. Vor dieser Laterne, wer es noch nicht gesehen hat, ist ein Werk von Beuys installiert, das aus einer alten Straßenbahnhaltestelle besteht und einem Kanonenrohr. Und also es liegen so schwere eiserne Dinge direkt am Boden. Und dann erhebt sich darüber majestätisch und elegant diese tropfenförmige Straßenlaterne aus der DDR. Also das ist schon mal der Dialog. Sie sind ja in der DDR aufgewachsen und Sie haben aber auch in Moskau gelebt und haben in London studiert. Wie kam die Verbindung nach Moskau und inwiefern prägt diese sowjetische Sozialisierung vielleicht Ihre Arbeit?
Nee, glaube ich nicht. Also in der DDR gab es dieses System, dass, also mein Vater, der arbeitete bei Maschinenbau Export Import. Oder er hat im Kabelwerk Oberspree zuvor gearbeitet und dann gab es dieses System in der DDR, dass man Leute so für 4 Jahre ins Ausland delegiert hat. Und dort hat er dann in Moskau bei Maschinenbau Export gearbeitet. Also war noch der untergliedert der Handelsvertretung der DDR in der UdSSR. Und so wurde ich da auch eingeschult an die Botschaftsschule der DDR in der UdSSR.
Also die erste Klasse haben Sie dort besucht?
Genau, ja. Ein Jahr Kindergarten und im russischen Kindergarten. Und so habe ich dann ziemlich schnell die Sprache lernen müssen. Und dann wurde ich eben eingeschult in die Botschaftsschule der DDR in der UdSSR. Und das war so eine ganz kleine Schule, wie so ein Familienbetrieb eigentlich. Und wir wohnten dann in dem sogenannten Ausländerblock. In so einer Moskauer Platte wohnte die ganze Welt. Neben uns eine iranische Familie, über uns eine amerikanische und französische und indische. Und unsere Sprache auf der Straße war aber Russisch. Es war den DDR-Bürgern natürlich verboten, Kontakt zum nichtsozialistischen Ausland aufzunehmen. Und es drohte die sofortige Ausreise, aber den Kindern konnte man das natürlich überhaupt nicht verbieten. Und meine Mutter hat dann auch heimlich Kontakte gehabt, aber die mussten total vorsichtig sein, nicht erwischt zu werden, weil auch dort war dieses Haus war auch von Stasi durchsetzt.
Ach. Und wie lange haben Sie da gelebt in Moskau?
4 Jahre.
Ah ja. In der Kleihushalle sind jetzt Architekturen aufgebaut. In der Mitte haben sie eine riesen Stoffbespannung geschaffen und rechts und links davon, man geht also durch die Stoffbespannung durch diesen riesigen bunten Bogen, rechts und links davon schwarze, kleine Bungalows, kann man sagen, oder schwarze Häuschen. Was hat es mit diesen Häuschen auf sich?
Also zunächst mal ist die gesamte Installation gespiegelt. Also es stehen vor dem Vorhang als auch hinter dem Vorhang genau gespiegelt auf Spiegelachsen 2 DDR-Bungalows. Und das Prinzip dahinter ist das Genex-Prinzip. Also in der DDR gab es das System Genex, der Geschenkedienst, der war der kommerziellen Koordinierung unterstellt von Tschaikolokowski. Also auch der Kunsthandel war da angegliedert und weil es der DDR ja hauptsächlich darum ging, Valuta und Devisen zu beschaffen. Also ich mach's mal anhand der Bungalows. Das sind 4 schwarze Gebäude, die sind 1:1 nach Plänen nachgebaut. Und in der DDR wurden diese DDR-Bungalows, die sind weit verbreitet, die sieht man eigentlich nach wie vor überall, wurden die entworfen und produziert und dann, um Devisen zu beschaffen, verkauft in den Westen. Und dann konnten aber wieder Leute, Verwandte, Freunde mit oder wer auch immer Westgeld besaß, diese wieder erwerben. Das Westgeld ist aber dann im Westen geblieben und den Freunden schenken. Aber in den Genex-Katalogen gab es eben auch Kaffeemaschinen oder Neckermann-Häuser oder Autos. Also die Leute mussten dann nicht so lange warten.
Gegen Devisen sind dann diese Häuser entstanden, diese kleinen Lauben oder Datschen. Mhm. Und die stehen wahrscheinlich heute noch so 100 oder 1000-fach in der Landschaft, würde
Absolut,
ich denken.
Absolut, die stehen überall noch, ja. Und aber ebenso ist es mit diesem Vorhang. Das sind ungefähr 100 Quadratmeter Stoff. Das sind auch gebrauchte DDR-Gardinen, DDR-Vorhänge, die ich ebenso über eBay Kleinanzeigen besorgt habe. Und weil die DDR hat auch für den Westen Stoffe produziert, um Devisen zu beschaffen. Und gleichzeitig wurde die Textilindustrie der DDR dann sofort abgewickelt von der Treuhand. Und es wurden Hunderttausende von Frauen sofort arbeitslos. Und da war mir das alles sehr vertraut, da ich selber mal, dem ich mein Studium abgebrochen hatte und was überhaupt nicht einfach war in der DDR, war ich erst in der Staatsbibliothek, da hatte ich dann mehrere Disziplinarverfahren und wollte dann Kunst studieren und da kam ich aber auch gar nicht ran. Später kam erst raus, da steckt die Stasi auch dahinter, also erst nach Mauerfall. Und da dachte ich, okay, dann studiere ich Mode und versuche über diesen Umweg mich dann umzumelden. Und für dieses Modestudium brauchte man aber einen Kleidungsfacharbeiter. Also habe ich einen Kleidungsfacharbeiter gemacht und habe bei VEB Herren Oberbekleidung Fortschritt wurde ich Kleidungsfacharbeiterin und erzielte eine 100%ige Normerfüllung im Hoserumpfbügeln. und diese Stoffe wurden eben auch also vielfach für den Westen produziert.
Dieses Patchwork an Stoffen, die man jetzt sieht im Hamburger Bahnhof, die sind ja auch sehr, also für mich auch wie so eine Zeitreise. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gewusst, dass das DDR-Stoffe sind, sondern man denkt so, bei den Großeltern waren irgendwelche Sofas so bezogen oder so 60er, 70er Jahre Muster, die sicher im Osten und im Westen populär waren.
Was ich wirklich versuche mit der Ausstellung ist, dass ich mich wirklich entschieden gegen eine Verharmlosung und Verklärung von DDR und ihrer Geschichte wende und diese Stoffmuster, die da groß raumfüllend und monumental sind, die findet man aber auch in dem ersten Bungalow auf dem Foto. Da gibt es Yoga ausführende Stasi-Mitarbeiterinnen. Die Arbeit heißt auch die Staatssicherheit der DDR und es ist auch die Staatssicherheit der DDR. Und diese Deckchen und die Blümchen findet man sowohl in deren Räumen als auch dann im zweiten Haus in dem Dekor von Erich Mielke.
Die Yoga-Positionen der Stasi-Mitarbeiterinnen auf der einen Seite auf einem großen Bild, was wirklich sehr absurd aussieht, auch in dieser piefigen Umgebung, aber auch, dass Yoga überhaupt damals schon so populär war. Ich habe immer gedacht, das kam erst später. Also man hat auf der einen Seite ein Bild von Yoga-Ladies und auf der anderen Seite haben sie lauter Blumenvasen installiert, die auch so schlanke, bunte Formen darstellen, die sich auch so emporrecken. Das hat einen ganz absurden Effekt. Was hat's damit auf sich?
Also erstmal zu dem Bild. Das ist 4 Meter, 2x2 Meter. Ist das groß. Das ist ein Digitaldruck auf Beton. Ich wollte da gerne so eine Fake-Veredelung wie so ein Fresko mit so einem blöden Stasi-Bild. Also das ist ein Bild aus dem Bundesarchiv für Staatssicherheitsunterlagen und das steht auch unten dran. Und das zeigt in der Tat Yoga durchführende Frauen in ihrem Tonraum. Ich habe selber im Elske Rosenfeld mich eingeladen zu einer Ausstellung genau in diesen Raum. Also die Staatssicherheit hatte wirklich in der Stasi-Zentrale einen Tonraum und wir haben genau in dem Raum, der da abgebildet ist, auch ausgestellt, damals zusammen. Und dadurch kannte ich den, der liegt erhöht über diesen Plattenbauten in der Stasi-Zentrale. Genau, und es ist ziemlich absurd in ihren hässlichen Trainingshosen auf den Deckchen und auch wieder die Vorhänge, die da irgendwie versuchen, Kerze zu machen oder irgendeine Yoga-Übung. Und Yoga gab es offiziell in der DDR nicht. Das war verfemt, das war westlicher Einfluss, der nicht erwünscht war. Und umso absurder, dass die Stasi aber Yoga übte.
Und daneben die Vasen, das hat ja so auch so eine Parallele, das ist auch so ganz schlanke, hohe Vasen, die Sie da zusammengetragen haben. Was sind das für Vasen?
Das sind Vasen, die habe ich auch vom Flohmarkt aus Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich während der Führung muss Sven Beckstätter immer die Vasen erklären, weil das ist seine Idee und die dann da reinzuführen. Aber er sagt dann immer, okay, das sind die einzigen Menschen hier abgebildet und diese Vasen haben eben so diese Körperlichkeit und diese gleiche Farbigkeit wie diese Menschen dann da drauf.
Ja.
Und das heißt eben diese ganze Installation die Staatssicherheit der DDR. Also weil es ist auch die Staatssicherheit der DDR abgebildet.
Das hat auch was sehr Gruseliges, wenn man sich das anschaut. Sie haben ja da kleine farbige Zeichnungen von Fassadenteilen, Toren oder Eingängen, Bodenmustern, Teppichen. Und zwar haben Sie ja 2 Serien nebeneinander, einmal Wandlitz und einmal Stasi-Zentrale. Sind in einem Bungalow.
Genau.
Das hat was gleichzeitig unheimlich Schönes, weil sie weil die Zeichnungen so fein sind, aber gleichzeitig hat's was sehr Beklemmendes.
Ja, das soll auch. Ja. Das ist wirklich Absicht, weil ich mich wirklich gegen eine Verharmlosung oder so eine bekloppte Ostalgie wende. Wirklich, ja. Absolut, ja. Das hat ja jetzt auch so Konjunktur, ich mache jetzt mal was mit DDR. Das geht mir wirklich wahnsinnig auf den Geist, weil da ist eine Vereinfachung und damit Verharmlosung geht damit einher. Nee, und diese Stasi-Zeichnung oder Wandlitz, das sind alles Zeichnungen nach meinen Fotos, die ich gemacht habe. Und jede Zeichnung dauert ewig.
Das kann man sich vorstellen, die sind so fein und so präzise.
Und es geht eben um dieses Dekor dieser und auch diese Banalität und des Bösen, fast wie mit Hannah Arendt zu sprechen, das Dekor von Erich Mielke oder der gesamten DDR-Regierung. Und in der Wandlitz-Serie sind ja auch diese Zäune. Da hat ja jede Villa, nannten sie es, sind ja eigentlich bessere Plattenbauten, hat eigene Zaungestaltung vor dem Eingang. Die gibt es auch immer noch. Genau, und dann draußen in der Ausstellung tauchen ja auch wieder Zäune auf. Und dieses Dekor ist aber auch so wie diese Vorhänge, die bei Mielke auftauchen oder in der Staatssicherheit oder dann in dem Vorhang, das ist eben auch das Dekor vieler angepasster DDR-Bürger. Darum möchte ich schon gerne eine Beklemmung erzielen.
Die Häuschen an sich, die erzielen ja an sich schon eine Beklemmung, weil sie schwarz angestrichen sind. Das sind sicher die Originalmodelle nicht gewesen, weil die haben ja was sehr fast mystisch Grabähnliches, weil sie so dunkel da sitzen. Aber wenn man sich mit der Architektur auseinandersetzt, die ja ganz, ganz einfach ist. Es sind kleine Häuser, die den Menschen dienen sollen, wenn wirklich auf jeden Luxus eigentlich verzichtet wird. Also sie haben ja da auch nebeneinander gestellt, wie in der DDR diese Lauben gebaut wurden und wie in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, wenn Leute ausgebombt wurden und kein Zuhause mehr hatten, gab es ja auch kleine Fertighäuschen, um die wenigstens irgendwie eine Behausung zu schaffen. Das setzen sie ja da nebeneinander. Da gibt es ja Tapeten, auf denen dann diese Bauanleitungen sind. Die stammen doch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Genau, die stammen aus der Wohnfibel, das Wohnungshilfswerk während der Nazizeit erstellt hat. Und zwar wurde der Bauhausarchitekt Neufer, der wurde von den Nazis beauftragt, Behelfsheime für die Ausgebombten und Kriegsgeschädigten zu planen. Und es sind aber ebenso normierte modulare Bauten, so wie diese Bungalows in der DDR auch. Und der Neufert plante, also das war so der Urtyp, waren so 20 Quadratmeter, 5x4 Meter für Luftkriegsbetroffene, also für eine vierköpfige Familie. Und diese DDR-Bungalows, die sind in ihrer Gestaltung nicht so weit entfernt. Und die Leute bekamen damals 2000 Reichsmark vom Deutschen Wohnungshilfswerk und haben dann diese Behelfsheimfibel bekommen und hatten anhand der eine Anleitung, wie sie aus einfachen Materialien das selber bauen mussten. Das haben sie nicht von irgendwoher bekommen, sondern es mussten sie selber bauen.
Ja, ich habe auch gelesen und da ist es mir auch eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil es so gleichzeitig so banal und so irgendwie traurig war. Also im Zweiten Weltkrieg, die Anleitung hat dann so Illustrationen, wie der Vater des Hauses steht auf der Leiter und klopft irgendwas am Dach fest und die Mutter, die kniet am Boden und buddelt gerade irgendwie so einen Kohlkopf aus oder sowas und es wird von der Freude an der eigenen Scholle und dem Leben in der Natur gesprochen. Gleichzeitig, wir wollen gerne mit der Natur leben und in jedem Menschen steckt eine Sehnsucht, im Einklang mit der Natur zu sein. Aber wenn es dann aus einer Nazi-Broschüre kommt, dann denkt man so, nein, so will man es nicht. Das hat was ganz Unheimliches.
Ne, das ist wirklich schon sehr perfide, wie das jeweils beworben wird. Aber ebenso auch im Genex-Katalog. Also das ist ja fast das gleiche Wording, wie das beworben wird. Wandlitz war ja nicht eingezeichnet auf Landkarten in der DDR. Und die Regierung wohnte vorher im Majakowski-Ring. Das war aber zu gefährlich. Und es war auch zweifach gesichert. Und das sind wirklich ja ganz piefige Villen. Und das ist aber bei dem Mielke ebenso. Das ist wirklich ganz piefig und wirklich auch kulturell kleinkariert. Extrem. Und das reizt mich dann schon, weil das ist ja brutal zur Staatsgewalt und deren Gestaltung. die aber auch in der Gestaltung angepasster DDR-Bürger wieder auftaucht. Man kann das jetzt nicht allen unterstellen, die diese Vorhänge verwendet haben, aber das Parallelen kann man schon ziehen, denke ich.
Ich finde witzig, welches Werk Sie dann von Josef Beuys dann in diesen Räumen mit integriert haben, nämlich den DDR-Riechstein.
Das war gleich am Anfang, als ich die Einladung bekam und noch vor unserem Treffen. Und dann hatte ich schon Ausdrucke zu unserem ersten Treffen mit Sven und Sam Badawi, als sie mir dann den Raum gezeigt haben, die Kleihaushalle und die Fläche. Und da hatte ich schon die Ausdrucke dabei und hatte nach einer Postkarte gesucht. Während der Recherche fand ich dann diesen DDR-Riechstein. Das ist also ein Vogelstein, der ist in der Sammlung Edition Klaus Steg. Jedenfalls ist es ein Vogelstein. Darauf steht einfach handschriftlich DDR-Riechstein und dann wieder die Unterschrift von Josef Beuys. Den hat jetzt der Hamburger Bahnhof während im Zuge dieser meiner Ausstellung den jetzt erworben. Und der ist jetzt in der Sammlung und ist eben am Ende dieser Ausstellung. Dann nach diesem ganzen Mief dann nochmal von Josef Beuys, den DDR-Riechstein.
Also das fand ich auch, da musste ich dann auch lachen. Auch wenn die Ausstellung auch was Beklemmendes hat, aber das ist so, da beweisen Sie Humor und Beuys hat auch Humor bewiesen. Eigentlich ist der Riechstein ja also ein, wie nennt man das, Wetzstein für Vögel?
Ja, irgendwie oder, so
also ein Vogelstein. Wo Wellensittiche ihre, oder wo Kanarienvögel ihre Schnäbel dran wetzen können?
Ich kenne mich nicht so gut aus mit Vogelsteinen, aber irgendein Vogelstein.
Also mich hat es interessiert. Ich dachte, was kann ein DDR-Riechstein, was ist da, was steckt da dahinter? Aber auch, dass so die Sinne so angesprochen werden. Also überhaupt in der Ausstellung, man hat das Dunkle im, wenn man in diese schwarzen Häuser eintritt, man hat diesen riesigen bunten Vorhang. Also es ist ja auch eine sehr sinnliche Ausstellung.
Na, das war schon meine Absicht, dass ich das auch so ein bisschen klaustrophobisch machen wollte. Ja. Also die stehen ja wirklich sehr eng und eigentlich hatte ich ursprünglich geplant 5 Häuser. Aber das ging dann mit den Fluchtwegen nicht. Also die muss man ja irgendwie einhalten, man kann ja nicht zu eng stellen.
Das wäre dann auch schwieriger geworden mit der Spiegelung.
Nee, ich wollte oder? Ein Haus, also ursprünglich war ein Haus in dem Vorhang, dass man auf der einen Seite reingeht und auf der anderen Seite des Vorhangs wieder rauskommt. So, das wäre sozusagen Durchgang gewesen.
An was arbeiten Sie denn jetzt gerade?
Jetzt arbeite ich an einer Ausstellung, die hatte ich eben vor der Einladung schon, habe ich daran gearbeitet, vor der Einladung in den Hamburger Bahnhof, die also wird heißen, Geschichte findet statt, Zitat von Karl Schlögel, und die beschäftigt sich mit dem Kreisauer Kreis und der Überschreibung von Geschichte in den Architekturen dort. Also ich war ja da 7 Wochen und bin dort täglich 5, 6 Kilometer in jede Richtung gelaufen und habe fotografiert. Und man findet wirklich in jedem Detail diese Überschreibungen, so palimpsesthaft. Und
wie sieht das konkret aus, so, wenn Sie sagen eine Überschreibung? Also wie würden Sie es beschreiben jetzt?
Na, in, ein Beispiel. In Details. Man sieht die deutsche Geschichte, dann die sozialistische polnische Geschichte und die kapitalistische polnische
in der Architektur.
Das sieht man an Details, an Zäunen, an Vorhängen oder wie die Leute an ihren Häusern rumwerkeln und an den Materialien. Oder also in Świdnica, früher Schweidnitz, sieht man das auch dann im städtischen Raum oder nicht so weit entfernt in Waldenburg, Wauptschich jetzt. In der nächstgrößeren Stadt sieht man auch diese noch ein leerstehendes Hotel Sudeti aus sozialistischen polnischen Zeiten. Und was jetzt verfällt, und das sieht man wirklich an allen Ecken, diese Überschreibung. Und das ist auch, was mich interessiert.
Und Sie fotografieren?
Ich fotografiere das und ich verwende in dem Fall jetzt auch die Fotos auf großen Textildrucken, die sich dann aber auch wieder überlagern.
Und da waren Sie jetzt als Stipendiatin in?
Im September, Oktober letzten Jahres, genau. Parallel arbeite ich jetzt aber noch an einer Wiederkünstlerinnen-Ausstellung mit dem Archiv BESCO zusammen. Eine Kombination mit Arbeiten von Künstlerinnen aus dem Archiv BESCO, die habe ich alle schon rausgesucht. Und und in Kombination mit zeitgenössischen Künstlerinnen. Und das wird im Schloss Biesdorf mit Karin Scheel zusammen sein.
In welchem Monat fängt es an?
Das Ende April. Und parallel ist jetzt noch dann im Kindl, da werden dann Arbeiten gezeigt, die ich gerade auch letzte Woche eröffnet habe, im Spreepark Artspace. Genau, weil Plänterwald war auch meine Kindheit. Und dort habe ich auch so ein DDR-Kassenhäuschen dann nachgebaut, so original. Oder das ein Teppich, da habe ich den Grundriss, den übrig gebliebenen Grundriss des Toilettenhäuschens neben der, damals hieß die Speisegaststätte im Plänterwald, den habe ich abfotografiert und als Teppich 1:1 produziert. Also die Fliesen gibt es noch und überwachsen.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
Eigentlich gar nicht. Also nur so 10, 20 Jahre in die Zukunft. Wie sieht's mit der Demokratie aus und mit den ganzen autokratischen Führern und wie entwickelt sich das in naher Zukunft?
Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
Mein Kopf.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie?
Da ich als Kind von Schlangen fasziniert war und mit meinem Vater Schlangenfilme geguckt habe. Und so, wenn wir im Tierpark waren, mussten wir sofort ins Schlangenhaus, also eine Viper.
Welches Spiel spielen Sie gerne?
Skat.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
Nee.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Nee, niemals.
Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Eine Ausgabe zu Künstlerinnen vor und nach dem Mauerfall, aber aus den ganzen Ostblockstaaten und nur Künstlerinnen.
Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Meine Oma hat immer gesagt, im Stehen isst man nicht, da kriegt man dicke Beine.
Im Stehen. Super. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Wird unterstützt von Volkswagen Group Culture, wie auch die Family Sundays am Hamburger Bahnhof, bei denen Sie und Ihre Kinder, Neffen, Nichten, Enkelkinder jeden Sonntag ein umfangreiches Programm an Workshops und speziellen Führungen für die ganze Familie erwartet und dank Volkswagen Group Culture ermäßigte Eintrittspreise.